InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zum 82. Infektiopod. Mein Name ist Till Koch und wie immer dabei sind Elena und Annette.
Hallöchen.
Ja, heute in dem Podcast soll es um die nosokomiale Pneumonie gehen. Der Anlass ist, dass eine deutschsprachige Leitlinie neu rausgekommen ist zu dem Thema. Und wir dachten, vielleicht fangen wir mit ein klein wenig Propedeutik an. Ich weiß gar nicht, haben wir schon mal einen Podcast über ambulant erworbene Pneumonie gemacht? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube,
Nein, haben wir nicht.
Dann fangen wir jetzt einfach, normalerweise fängt man immer mit der ambulant erworbenen an. Egal, wir teilen erstmal kurz die Pneumonie entlang der Pneumonie-Triade ein. Da teilt man die nämlich, die Pneumonie, also die Lungenentzündung, teilt man ein in ambulant erworbene, nosokomial erworbene, also im Krankenhaus erworbene und Pneumonie unter Immunsuppression. Die müssen wir mal kurz gegeneinander abgrenzen. Also die ambulant erworbene Pneumonie oder auch CAP abgekürzt, Community Acquired Pneumonia, ist definiert einfach als eine Pneumonie, die außerhalb des Krankenhauses beim Immungesunden erworben wird. Und dem abgegrenzt wird eben die HAP, also die Hospital Acquired Pneumonia oder die nosokomiale Pneumonie. Da ist der Erwerb der Pneumonie im Krankenhaus und zwar definitionsgemäß mehr als 48 Stunden nach Krankenhausaufnahme beim Immungesunden. Und dann gibt es sozusagen noch die dritte Gruppe, das ist eben die Pneumonie unter Immunsuppression. Das heißt, das ist entweder außerhalb oder im Krankenhaus erworben, bei schwerer Immunsuppression, sprich bei einer Neutropenie, die länger anhält, bei hochdosierten Prednisolongaben, die länger anhalten, bei Stammzelltransplantierten, bei Transplantationen von soliden Organen, bei fortgeschrittenen HIV und so weiter und so weiter. Genau, gut. Und jetzt soll es aber eben um die nosokomiale Pneumonie gehen. Und warum ist Pneumonie vielleicht überhaupt so wichtig? Weil es natürlich eine wahnsinnig häufige Erkrankung ist. Also sowohl die ambulant erworbene, aber auch die nosokomial erworbene Pneumonie sind einfach total häufig. Und zum Beispiel in Deutschland ist die ambulant erworbene Pneumonie die häufigste zu Hospitalisierung führende Infektionserkrankung und zählt auch einfach mit zu den Top-Killern der Infektionserkrankungen auch weltweit. Genau, also sie ist sehr häufig. Das andere ist, dass die Pneumonie auch eine recht hohe Mortalität hat. Wie hoch ist, insbesondere bei der nosokomialen Pneumonie, gehen da die Angaben sehr auseinander. Aber genau, man kann sich schon so merken, dass die Letalität bei den Pneumonien meistens zweistellig, also mal so mindestens 10% angegeben wird. Und das ist natürlich immer ein gewisses Spannungsfeld. Also zum Teil sind Pneumonien ein terminales Lebensereignis, also in dem Sinne von, es ist ein alter Mensch und die sterben halt in irgendwas und dann sterben sie häufig auch an Pneumonien. Genau, das ist sozusagen auf der einen Seite des Spannungsfeldes. Auf der anderen Seite sehen wir aber doch auch immer wieder fulminante Verläufe, wo wir das Krankheitsbild offensichtlich unterschätzen. Und deswegen ist es auch, es ist einfach was auch unser aller Beachtung verdient. Gut, das war jetzt vielleicht die Einleitung zur nosokomialen Pneumonie. Warum musste es denn überhaupt eigentlich ein Update der Leitlinie geben?
Naja, musste. Also das letztendlich die letzte Leitlinie war ja von 2017. Das heißt, wir haben jetzt ja schon ein paar neue Daten, die jetzt auch in die neue Leitlinie mit eingeflossen sind. Und wir wollten ja heute auch vor allem auch noch mal darstellen, was Neues in der neuen Leitlinie im Vergleich zur alten. Vielleicht kurz vorweg, die neue Leitlinie ist ein bisschen anders aufgebaut worden. Es ist mittlerweile jetzt so, dass 3 evidenzbasierte Empfehlungen gegeben wurden und zusätzlich 13 Empfehlungen beruhend auf Expertenkonsens. Also das hatten wir ja schon in anderen Folgen. Es gibt einfach nicht genug Evidenz. Deswegen haben sich die Experten zusammengesetzt und abgestimmt und Empfehlungen ausgestellt. Und das ist schon ein bisschen neuer Aufbau im Vergleich zur alten.
Mhm. Und das ist ja eigentlich immer was Gutes, ne? Weil das kann man auch kontrovers diskutieren. Manche sagen dann auch, ach, dann soll man lieber gar nichts sagen, aber ich finde, nee, sondern eigentlich hat es schon einen großen Wert, wenn Leute, die sich wirklich viel damit beschäftigen, aufschreiben, was sie dazu meinen, auch wenn es in einem Data-Free-Zone ist. Im Prinzip, ich finde es immer nur wichtig, dass man es dazu sagt, dass es dann eben wenig Evidenz dazu gibt.
Ne? Ich finde ja auch schon, dass es wichtig ist, gerade als Hilfestellung auch im klinischen Alltag für die Ärzte, jetzt die Behandler vor Ort. Ne?
Absolut.
Genau.
Okay, ja, was ist denn neu in der neuen Leitlinien-Update?
Ja, vielleicht gehen wir einmal so ein bisschen durch. Du hattest ja schon die Definition der Pneumonie, der Pneumonien jetzt erklärt, der unterschiedlichen. Mhm. Und es ist so, dass es auch in der Definition der nosokomialen Pneumonie eine Neuerung gibt. Du hattest schon gesagt, die nosokomiale Pneumonie wird so definiert, dass sie, wenn sie später als 48 Stunden nach Aufnahme in ein Krankenhaus auftritt. Mhm. Das ist auch so geblieben, aber was neu ist, dass es wurde herausgenommen, dass eine nosokomiale Pneumonie auch so bezeichnet wird, wenn der Patient oder die Patientin innerhalb der letzten 3 Monate im Krankenhaus war.
Ja.
Das stand in der alten Leitlinie so drin. Das heißt, war da irgendwie 6 Wochen vorher oder 8 Wochen vorher im Krankenhaus, dann galt das auch als nosokomiale Pneumonie. Und das ist jetzt in der neuen Leitlinie nicht mehr so drin.
Das ist auch interessant, dass es da nicht mehr drin ist, weil ich habe es auch noch im Studium so gelernt mit diesen in den letzten 3 Monaten im Krankenhaus. Und irgendwie über die letzten Jahre ist es aber auch aus meiner Definition so ein bisschen herausdiffundiert. Also es scheint schon so ein gemeinsames, so eine Art Schwarmintelligenz zu geben oder einen, so einen Common Sense, ohne dass man es vielleicht so, ich weiß nicht, ob ich es irgendwo gelesen habe oder so.
Genau, das war auch letztendlich in der Leitlinie für die ambulant erworbene Pneumonien schon so drin, dass die als ambulant gelten und nicht als nosokomial. Deswegen war letztendlich, denke ich, das ist ja auch ein Punkt, deswegen musste die nosokomiale Leitlinie, die Leitlinie für die nosokomiale Pneumonie auch überarbeitet werden und angepasst werden.
Ja.
Genau, und als zweiter Punkt ist vielleicht noch die Subgruppe, der das nochmal extra aufgenommen. Ich denke, das ist den meisten aber klar, dass die beatmungsassoziierte Pneumonie, das ist nochmal eine Subgruppe der nosokomialen Pneumonie, auf die werden wir später ja noch eingehen. Wir wollen ja heute auch noch auf 2 Studien eingehen, die vor allem die WAP, die kürzen wir jetzt mal so ab, denke ich, oder ventilatorassoziierte Pneumonie betreffen.
Super.
Gut, das ist so zur Definition. Und dann ging es auch um die bakteriellen Infektionserreger der nosokomialen Pneumonie. Es gibt ja die Standardbakterien, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, für die ambulant erworbene Pneumonie. Vor allem hier allen vorweg die Streptococcus pneumoniae, also die Pneumokokken oder Haemophilus influenzae.
Mhm.
Und natürlich haben wir auch die bakteriellen Infektionserreger der nosokomialen Pneumonie. Und da ist neu die Definition der therapierelevanten Risikofaktoren für multiresistente Erreger.
Ja, genau. Weil danach entscheidet sich ja ganz wesentlich, da werden wir dann gleich drauf kommen, die empirische Therapie, die ich beginne. Und das heißt, das sind eigentlich die wichtigen 2 Untergruppen innerhalb der nosokomialen Pneumonie, nämlich diejenigen, die ein hohes Risiko für multiresistente Erreger haben und die kein hohes Risiko für multiresistente Erreger haben, ne?
Genau.
Und was sind denn jetzt die Risikofaktoren für das Vorliegen oder für eine nosokomiale Pneumonie mit multiresistenten Erregern?
Also die neue Definition inkludiert die Hospitalisierung 5 Tage vor Krankheitsbeginn, dann Kolonisation durch Gram-negative MRE oder MRSA, wenn man es halt schon weiß, dass die multiresistente Erreger tragen.
Mhm.
Und was neu ist, ist eine antimikrobielle Therapie über 24 Stunden in den letzten 30 Tagen.
Mhm.
Das ist neu. Zuvor war das auch in den letzten 90 Tagen. Also der Zeitraum vorher ist kürzer geworden.
Mhm. Genau, und dabei zeigt diese Kolonisation durch gramnegative multiresistente Erreger oder auch durch MRSA ja vor allem ein Risiko an, dass sich durch multiresistente Erreger auch die Pneumonie ausgelöst ist. Es bedeutet allerdings nicht automatisch, dass diese Erreger, von denen ich eine Kolonisation nachgewiesen habe, dass die dann auch immer ursächlich sein müssen für die Pneumonie. Also die Leitlinie sagt doch explizit, dass es sozusagen ein Risikofaktor ist, aber es bedeutet nicht automatisch, dass ich diesen Erreger dann, den ich als Kolonisator nur an irgendeiner anderen Stelle des Körpers nachgewiesen habe, dass ich den dann auch immer behandeln muss. Beziehungsweise das kann man, glaube ich, kontrovers diskutieren, ob man das dann auch immer covern muss.
Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich aber auch noch ein Unterschied, ob der jetzt im Rektalabstrich nachgewiesen ist oder irgendwie in Nasen- und MRSA, Nasenrachenabstrich oder
absolut,
so, oder?
Genau.
Ja.
Sprich sozusagen, das wären jetzt die beiden Extreme. Ne? Rektal würde man vielleicht nicht gleich sofort covern, wohingegen MRSA im Nasenrachen würde ich dann wahrscheinlich auch erstmal abdecken wollen.
Ja.
Ja, super.
Genau, weitere Risikofaktoren ist dann noch der septische Schock. Und neu hinzugekommen ist das ARDS und die Hämodialyse. Die waren vorher auch nicht mit drin als Risikofaktoren.
Mhm.
Und als letzter Risikofaktor ist noch die medizinische Versorgung in Hochprävalenzländern für gramnegative MRE und MRSA innerhalb der letzten 12 Monate.
Hm.
Dass man dann auch dran denken soll. Und dann gibt es bei der Pneumonie noch zusätzlich Risikofaktoren für Pseudomonas aeruginosa. Und das sind einmal die strukturellen Lungenerkrankungen und dann, also sowas wie COPD, Bronchiektasen, aber auch die bekannte Kolonisation durch Pseudomonas aeruginosa.
Ja, ja, ja.
Genau, das sind die Risikofaktoren für die Multiresistenten.
Mhm.
So, dann als nächste Änderung, ich denke, dann sollten wir einmal noch zur Diagnostik kommen. Da gibt es Neuerungen, vielleicht einmal noch zur Diagnose überhaupt der nosokomialen Pneumonie. Also wie diagnostizieren wir die? Das ist ja tatsächlich im klinischen Alltag extrem schwierig. Mhm. In der Leitlinie wird es jetzt so beschrieben, neues persistierendes oder progredientes Infiltrat in der Thorax-Röntgenaufnahme in Kombination mit 2 von 3 weiteren Kriterien. Das ist einmal die Leukozytose oder die Leukopenie, dann Fieber oder purulentes Sekret.
Mhm.
Und man soll natürlich aber differenzialdiagnostisch alle anderen Sachen sozusagen mit abklären, ne? Also was wie Atelektasen, Herzinsuffizienz, Lungenembolie etc. etc. Also letztendlich aus dem klinischen Alltag weiß man ja, das ist gar nicht so einfach, eine Diagnose der nosokomialen Pneumonie überhaupt zu stellen.
Und die sprechen doch in der Leitlinie oft dann auch von Arbeitsdiagnose nosokomialer Pneumonie. Ne? Das fand ich irgendwie einen ganz hilfreichen Begriff, um zu zeigen, dass es noch nicht, man es manchmal eben nicht definitiv sagen kann.
Ja. Genau, und in der mikrobiologischen Diagnostik, finde ich, gibt es jetzt gar nicht so viel Neuerung. Das Interessanteste fand ich erstmal, oder was ich erwartet oder ein bisschen darauf gewartet habe, wie die Leitlinie sich äußern wird, ist zum Einsatz der Multiplex-PCR.
Mhm.
Weil ich finde doch, dass sie ja in vielen Krankenhäusern, vor allem der Maximalversorgung, mittlerweile in der Diagnostik regelhaft eingesetzt wird. Aber die Leitlinie sagt explizit, kein regelhafter Einsatz empfohlen, sondern der Einsatz ist wirklich bei spezifischen Fragestellungen vorenthalten, dass man sie nicht generell einsetzen sollte. Ich finde, das kann man sicherlich diskutieren. Und die haben auch letztendlich auch bei der Vorstellung der Leitlinie gesagt, da sind einfach weitere Daten noch ausstehend. Aber im Moment kann man halt noch nicht zeigen, dass man mit dem Einsatz dieser Multiplex-PCR die Mortalität senken konnte, wenn man diese eingesetzt hat.
Haben Sie eigentlich auch nochmal unterschieden nach Schweregrad? Also ob es sozusagen die Multiplex vielleicht nur bei den Schweren Sinn macht, oder?
Also dazu haben Sie jetzt nicht unterschieden, dass Sie jetzt gesagt haben, bei den Schweren sollte man jetzt einsetzen oder nicht. Sie haben das nicht, wenn ich nicht näher differenziert jetzt, bei welchen genau. Also ich finde, kann man ja im klinischen Setting dann quasi von der Situation abhängig machen. Ich denke, wenn man wirklich komplexe Patienten hat, wo man wirklich nicht weiß, was das Problem ist, die immer schlechter werden, auch unter breiter antiinfektiver Therapie, dann macht das ja schon Sinn, auch mal vielleicht eine Multiplex-PCR einzusetzen.
Ja.
Ja, ich finde das ja eh immer schwierig, diese ganzen Diagnoseverfahren. Also wir haben auch bei uns, es gibt ja für alles jetzt so Panel-Diagnostik, ne, ob das jetzt Stuhl ist oder Protheseninfekte oder BAL oder so. Und das ist natürlich immer cool und vereinfacht, glaube ich, auch schon die Abläufe so in der Diagnostik, weil man natürlich nicht irgendwie alles einzeln kultivieren muss und so. Aber genau das sagen unsere Mikrobiologen auch. Ne? Es hat halt noch nie einer gezeigt, dass das jetzt wirklich für den Patienten auch gut ist und nicht nur, also wirklich Outcome verbessert, Diagnostik verbessert. Das muss man sicherlich
Also, Stichwort ist das schöne syndromale Testen, ne? Wie es auf Seiten der Mikrobiologie heißt. Ja, gut, okay, aber das heißt, das ist die Diagnostik.
Genau. Was da noch neu ist, dass es gibt neue Empfehlungen auch zur Diagnostik auf Aspergillus-Infektionen bei Patienten mit Risikofaktoren, dass man da einen Galactomannan machen soll auf der BRL. Das ist auch neu, dass man das in die Leitlinie aufgenommen hat.
Genau, das hat ja eine hohe Sensitivität und auch relativ höhere Spezifität auf jeden Fall als das Galactomannan aus dem Serum, ne?
Ja,
das kann, genau. Ja, ist sozusagen deutlich schlechter. Okay. Und was ist hinsichtlich Viren? Wird da auch drauf eingegangen?
Genau, also da sagen die SARS-CoV-2 und Influenza-Virus und routinemäßig keine anderen respiratorischen Viren. Ich hätte jetzt schon gedacht, aber dass sie vielleicht auch RSV noch aufnehmen, aber es ist nicht aufgenommen worden in dieser Leitlinie.
Wahrscheinlich eher für die ambulant erworbene Pneumonie vielleicht, ne? Ja. Zumindest, ich habe jetzt noch nicht so viele RSV-Ausbrüche so auf Station, also habe ich mehr Influenza-Ausbrüche auf Station bislang gesehen.
Ja, aber vielleicht liegt das auch daran, dass man nach RSV auch lange noch einfach gar nicht so geguckt hat.
Stimmt,
ne? Also dass man das gar nicht so weiß, was es da eigentlich für Ausbrüche möglicherweise gab.
Ja, good point.
Aber das finde ich interessant, also gerade auch diese ganzen anderen Viren, ne, die laufen ja häufig dann auch mit, ne, in dem Multiplex-Panel, genau. HSV, CMV. Und da wird ja dann, also ich finde, da ist dann doch häufig auch, werden da therapeutische Konsequenzen draus gezogen, wo man sich natürlich dann auch fragen muss, ist das jetzt Verum oder ist das irgendwie Ausdruck der Grunderkrankung? Mhm. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass man sagt, man soll das jetzt wirklich nicht irgendwie routinemäßig mitmachen.
Genau.
Bis es umgesetzt wird.
Ja, gut.
Gut. Und ich finde, jetzt kommen wir eigentlich zum interessantesten Teil, die Therapie, weil das hat sich ja schon geändert. Ich finde, die haben ein ganz schönes Flussdiagramm. Wir werden ja die Leitlinie noch in den angeben in den, na, wie heißt es?
Show Notes.
Danke. Ich wollte jetzt sowas wie Quellenangaben sagen.
Naja, Literaturverzeichnis.
Ja, genau. Auf jeden Fall finde ich dieses Flussdiagramm wirklich, wirklich sehr übersichtlich. Und da teilen sie doch, die erste Frage ist immer, liegt ein septischer Schock vor oder nicht? Ja oder nein? Und dann, wenn kein septischer Schock vorliegt, dann fragt man sich, liegen jetzt diese Risikofaktoren für MRE vor? Das sind die, die wir eben genannt haben am Anfang. Und liegen keine vor, würden wir eine Monotherapie durchführen? Intravenös mit Aminopenicillin, Beta-Lactan-Inhibitoren oder Cephalosporin Gruppe 3a oder auch Fluorchinolon. Mhm. Liegt ein septischer Schock bei diesen Patienten? Ach Quatsch, liegt ein Risikofaktor für MRE vor, ohne septischen Schock jetzt, dann eine Monotherapie auch, intravenös, aber mit einem Pseudomonas wirksamen Beta-Lactam, also sowas wie Piperacillin, Tazobactam, Cefepime oder Meropenem. Mhm. Genau, und liegt jetzt ein septischer Schock vor und es gibt keine Risikofaktoren für MRE, dann würden wir eine Monotherapie machen mit einem Carbapenem, Meropenem, intravenös natürlich. Und liegen Risikofaktoren vor bei einem septischen Schock für MREs, dann ist es die einzige Indikation für eine Kombinationstherapie intravenös. Und hier haben sie angegeben Pseudomonas wirksames Beta-Lactam plus einen Fluorchinolon, was auch gegen Pseudomonas wirkt, entweder das Levofloxacin oder das Ciprofloxacin, weil das Moxi hat ja keine Wirkung, oder hier ein Aminoglycosid. Und hier ist als einziges nur noch angegeben das Topramezin, die anderen sollten nicht mehr gegeben werden. Oder als letztes kann auch doch das Phosphomycin gegeben werden. Also explizit, was jetzt raus ist, ist unter anderem die kalkulierte Monotherapie mit Ceftazidim, was man vorher doch häufiger gemacht hat.
Weil das nicht so eine gute gram-positive Abdeckung hat, ne? Genau. Weil es praktisch nur im gram-negativen Bereich wirkt, ja.
Also das mit dem Phosphomycin finde ich ja tatsächlich sehr interessant, wie das da irgendwie reingerutscht ist. Also ich meine, es ist ja so, ist ja auch so ein Renaissance-Antibiotikum, was jetzt irgendwie sein Revival erlebt. Mhm. Aber wir kennen das ja irgendwie, also zum einen natürlich für die Harndesinfekte und zum anderen für gezielte Behandlung von jetzt irgendwie wirklich sehr resistenten Erregern oder so als Biofilm-Add-on, wobei die Daten dazu ja auch irgendwie, naja, geht so. Und das ist natürlich schon nicht unproblematisch mit irgendwie hohem Natriumgehalt, viel Flüssigkeit und so. Also dass das jetzt da reingeschafft hat, finde ich jetzt,
ja, hat mich,
war das in der vorherigen Leitlinie auch drin? Da weiß ich jetzt ehrlicherweise gar nicht. Aber das finde ich interessant. Naja, gut.
Sowieso muss ist ja diese jetzt. Kombinationstherapie sozusagen auch so relativ Data-Free-Zone. Ne? Also es gibt ja sowieso wenig Gründe. Die Kombinationstherapie jetzt mal ganz generell ist ja eher auf dem Rückmarsch oder anders gesagt, man braucht eigentlich immer gute Gründe, um eine Kombinationstherapie zu machen. Sonst gilt ja eigentlich Monotherapie als so das Maß der Wahl. Und genau, da hat man jetzt nicht so ganz gute Evidenzgründe, sondern vor allem ist der Grund, glaube ich, dass man sich um diese kritisch kranken Leute mit potenziellen multiresistenten Erregern einfach sehr viel Sorgen macht. Ne?
Ja, und dann, ja, das war zur Therapie. Bei MSA-Verdacht sagen sie dann plus Vanco oder Linezolid.
Finde ich in Ordnung. Ist ja sehr selten. Genau.
Ja. Und dann äußern sie sich auch noch zur inhalativen Antibiotikatherapie. Und da sagen sie, das wird ja immer wieder diskutiert, das sagen sie aber nur bei Vorliegen multiresistenter, gramnegative Erreger. Jetzt nicht generell zur sollte es nicht generell so zum Einsatz kommen bei der nosokomialen Pneumonie, sondern wirklich nur in speziellen Situationen.
Aber auch nur bei den allerresistentesten multiresistenten Erregern, ne? Also nämlich nur noch, wenn die gegenüber Cholestin oder Aminoglykosiden empfindlich sind und wenn alles andere resistent ist im Prinzip. Ja. Ne? Ja.
Was ich ganz cool finde, ist, dass die noch zusätzlich so ein Papier rausgegeben haben, wie denn diese inhalative anti-infektive Therapie überhaupt durchgeführt werden soll, weil das ja doch irgendwie eine häufige Frage ist und gar nicht, dass man das gar nicht weiß. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass die das noch so als Informationsmaterial mit sozusagen veröffentlicht haben.
Ist auch meine Erfahrung, dass gerade auf kleineren Intensivstationen das keineswegs so geläufig ist.
Selbstverständlich ist, ne? Genau.
Ja, super.
Gut, ja. Und als letzten Punkt noch, was neu aufgenommen wurde, ist der Fokus auf Antibiotic Stewardship. Das war vorher auch noch nicht drin. Und letztendlich geht es da natürlich um die klassischen Strategien wie Empfehlung zur Deeskalation, Fokussierung der Therapie und zu Strategien zur Optimierung des Verordnungsverhaltens. Also das ist neu aufgenommen in die Leitlinie.
Ja, das ist einfach voll wichtig, ne, dass man ähnlich wie bei der ambulant erworbenen Pneumonie, dass man eben auch bei der nosokomialen Pneumonie an Tag 3 spätestens sich fragt, also sowieso ja eigentlich jeden Tag nochmal neu die Patientin den Patienten anguckt, ja. Aber spätestens an Tag 3 sich fragt, wie ist der Stand, ist es verbessert, ist es verschlechtert, ist es irgendwie gleich geblieben und dann daraus ja eigentlich in beide Richtungen Konsequenzen zieht, ne, wenn sich die Person verschlechtert, was den Infekt angeht, muss ich vielleicht nochmal mehr suchen, habe ich irgendeinen Fokus übersehen, habe ich vielleicht doch noch einen Erreger gefunden mittlerweile, den ich nicht abgedeckt habe mit dem Antibiotikum. Und auf der anderen Seite, wenn sich die Person sehr verbessert hat, vielleicht schon vorher irgendwie auf Intensiver und jetzt schon wieder auf Normalstation kann, dann kann ich mir um frühzeitigere Therapiebeendigung, sprich jetzt bei der nosokomialen Pneumonie nach 7 Tagen zum Beispiel Gedanken machen. Ne?
Ja.
Dann kommen wir jetzt mal noch zu Studien, oder? Wir hatten ja nämlich auch noch 2 Studien, die relativ aktuell sind, mitgebracht.
Genau. Ich kann ja mal anfangen. Und zwar haben wir 2 Studien, die so Richtung Prävention von, jetzt geht es tatsächlich hier um beatmungsassoziierte, also Ventilator-Associated Pneumonias gehen. Und zwar habe ich mitgebracht das Profi-VAP-Trial. Naja, Name geht ein bisschen kompliziert. Und da geht es darum, Ceftriaxon, Einmalgabe zur Verhinderung von früher ventilator-assoziierter Pneumonie in Patienten mit akuter Hirnverletzung oder akutem Hirnschaden. Das war eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebo-kontrollierte Studie, die eine Überlegenheit zeigen sollte. Und das ist in Frankreich durchgeführt worden, in 9 Zentren. Und die haben randomisiert Patienten mit, sie nennen es Acute Brain Injury. Das war also zum einen Kopftrauma, Schlaganfall oder eine Subarachnoidalblutung. Die wurden randomisiert innerhalb von 48 Stunden nach Intubation 1:1 in entweder 2 Gramm Ceftriaxon, Einmalgabe versus Placebo. Und der primäre Endpunkt war Entwicklung einer frühen ventilatorassoziierten Pneumonie. Das heißt also an Tag 2 bis Tag 7 nach Intubation. Genau, und die Idee dahinter war sozusagen, dass man, dass sozusagen diese frühen ventilatorassoziierten Pneumonien vor allen Dingen durch so tracheale Kolonisation und Verschleppung eben dieser in die Lunge assoziiert und man durch diese Einmalgabe von Ceftriaxon eben diese Erregerlast senken wollte und dann eben die frühe Ventilator-Pneumonie zu verhindern versus die späten VAPs ja dann eher noch andere Faktoren da reinspielen, also Immobilisierung, vielleicht möglicherweise schlechte Ventilation, andere Probleme, die irgendwie auftreten. Genau, also das war die Idee. Ausgeschlossen wurden Patienten, die im Koma lagen aus anderen Gründen, also die eh schon eine Infektion hatten, Tumor hatten oder einen Herzstillstand hatten, die eine hohe Wahrscheinlichkeit hatten, schnell zu versterben innerhalb der nächsten 2 Tage. Patienten, die Antibiotika vorbehandelt wurden oder innerhalb des letzten Monats Antibiotika bekommen hatten. Oder wo klar war, die müssen innerhalb der nächsten 24 Stunden irgendwie operiert werden und kriegen eine Antibiotika-Prophylaxe. Also die waren alle ausgeschlossen. Mhm. Patienten, die transnasal intubiert wurden, tracheotomierte Patienten oder Patienten mit Kontraindikationen gegen Beta-Lactam-Antibiotika. Mhm. Genau, also das war jetzt erstmal so das Kollektiv und die haben relativ viele Patienten dann auch gescreent und wie es dann immer so ist, am Ende blieben dann wenig übrig. Also man hat dann 160 Patienten oder 170 in die Ceftriaxon-Gruppe eingeschlossen, wovon 162 dann am Ende analysiert wurden versus 174 in der Placebo-Gruppe, wo dann 157 übrig geblieben sind in der Analyse. Genau, der Hauptausschlussgrund tatsächlich war interessant, dass von den 2300 gescreenten Patienten ein Viertel schon irgendwie Antibiotika hatten oder erwartet wurde, dass sie welches kriegen sollen, weil vielleicht eine Intervention geplant war. Genau. Und dann wurde sozusagen, also sie haben das wurden dann randomisiert und dann wurde eben mehrfach am Tag, wie sie schrieben, von den behandelnden Ärzten geguckt, haben die jetzt eine VAP oder nicht. Und ich finde, damit fängt schon mal der erste die erste Krux an diesen ganzen Studien, denn was ist denn jetzt eigentlich eine WAP, wie definiert man die? Und die haben das relativ sophisticated gemacht, also es wurde als erstes Screening sozusagen dieser Modified Clinical Pulmonary Infection Score, allerdings calculated at the discretion of the attending physician, also plus Bakterien-Nachweis. Und dieser Score, da geht also ein Fieber, Leukozytose, pulmonary secretions, also entweder absence oder existence, oder existence of infectious pulmonary secretions, wie auch immer das definiert wird. Dann Oxygenierungsprobleme und Röntgenbild und dann eben noch plus Bakteriennachweis. So, also das war sozusagen die erste Stufe. Dann wurde ein zweiter Score zur Bestätigung. Das sind der Score von der American Thoracic Society. Da geht es auch nochmal eigentlich um radiologische Signs, Clinical Signs, also neues Fieber, Polens, Sputum, Leukozytose und positive Sputumkultur. Und das Ganze wurde dann nochmal in 1 bis 2 Runden von externen Intensivmedizinern validiert. Und interessanterweise wurden von denen 160 WAP-Episoden, die sozusagen durch die Scores diagnostiziert worden sind, blieben dann am Ende unter 100 übrig. Also es wurden 40% rausgeschmissen in dieser externen Validierungsrunde. Also das, finde ich, zeigt schon mal, wie schwierig diese Diagnose WAP dann irgendwie am Ende doch ist. Ne? Also ja. Es gibt irgendwie den Score und den Score, und dann gucken nochmal andere.
Ich finde ja die Diagnose Pneumonie ist oft total schwierig. Also die ambulant erworbene Pneumonie ist ja oft voll eine schwierige und eigentlich einfach nur eine Diagnose, die aus vielen Puzzleteilen man entwickelt. Zusammensetzen Absolut. Muss. Und das ist bei der WAP ist ja noch schlimmer, ne? Also die noch ist einfach noch schwieriger genau. zu
diagnostizieren. Also Infiltrate aus 1001 Gründen und genau. Also naja, aber so, sie haben sich redlich bemüht, muss man tatsächlich wirklich schon mal sagen, dass irgendwie alles sich anzugucken. Genau, Outcome hatte ich ja schon gesagt, also Early WAP war das primäre Outcome, das sekundäre Outcome waren dann sozusagen späte WAP oder Any WAP, Anzahl von beatmungsfreien, antibiotikafreien Tagen, neurologisches Outcome, ESBL-Entwicklung tatsächlich, wobei da muss man sagen, dass tatsächlich nur irgendwie die Hälfte der Zentren ESBL-Swaps durchgeführt haben, also bei Aufnahme und Entlassung von der Intensivstation. Aber man hat natürlich über die Atemwegskulturen hat man natürlich schon geguckt, kommen da ESBLs oder nicht. Genau, das sekundäre Outcome war dann nochmal irgendwie Outcome an Tag 60, krankenhausfreie und ICU-freie Tage, Glasgow Coma Scale und Mortalität. Und man hat also gehofft, man hat eine Inzidenz angenommen von 30% Early WAP und hat gesagt, okay, durch diese Intervention halbieren wir diese Inzidenz, und man hat sich dieses Kollektiv rausgesucht, weil sozusagen vorher schon bekannt war, dass so Traumapatienten, chirurgische Patienten relativ hohes Risiko haben, eine Ventilatorpneumonie zu kriegen, also so eine frühe. Gut, problematisch noch, dass die normalen WAP-Bundles in den Zentren wurden nicht so richtig randomisiert oder erhoben, also welches Zentrum jetzt was gemacht hat, wusste man nicht so ganz genau. Es gab in ein paar Zentren wurde Mundpflege mit Chlorhexidin gemacht, in anderen Zentren nicht. Das war über die Gruppen aber ganz gut verteilt.
Ach so, das war jetzt doch gar nicht angeguckt. Nur Ceftriaxon, sondern es war ein Bundle eigentlich mit anderen
Maßnahmen. Nee, also die Bundles liefen ja parallel. Sozusagen das Ceftriaxon kam oben drauf und man hat das Chlorhexidin hat man sich sozusagen in den Zentren nochmal angeguckt und auch geguckt, dass da hat man durch die Randomisierung auch eine ganz gute 1:1 Verteilung in Ceftriaxon und Placebo gekriegt, wo jetzt Chlorhexidin gemacht wurde oder nicht. Wie gut die anderen Bundles in den einzelnen Zentren umgesetzt worden sind, das wussten, also schreiben die, das ist eine Schwäche der Studie, das wussten sie nicht.
Aber Moment mal, was gab es denn noch für Maßnahmen außer Ceftriaxon?
Na, also das Übliche, ne? Also irgendwie, also Oberkörper irgendwie.
Aber das ist ja so Standard of Care.
Würde
ich mal sagen, oder?
Genau. Aber das wurde tatsächlich, also es wurde halt nicht nochmal explizit erhoben, wie die Compliance zu diesem Standard of Care ist. Und die haben dann gesagt, naja, das wird schon gut sein, dass die Intensivstation.
Na gut, okay.
Ich meine, Patienten wurden randomisiert, das wird wahrscheinlich wirklich schon gut sein. So, jetzt mal zu den Ergebnissen, muss man sagen. Also tatsächlich war es so, dass die Zeit zum Auftreten der ventilatorassoziierten Pneumonie war tatsächlich in der Placebo-Gruppe kürzer als in der Ceftriaxon-Gruppe, also 2 bis 6 versus 3 bis 9. Tage und auch insgesamt war sozusagen das Auftreten einer frühen ventilatorassoziierten Pneumonie deutlich weniger in der Ceftriaxon-Gruppe. Also es gab 35 in der Ceftriaxon-Gruppe versus 58 in der Placebo-Gruppe. Das ist klinisch, also es ist statistisch signifikant deutlich geringer in der Ceftriaxon-Gruppe. Das muss man schon so sagen. Mortalität war geringer, 15 versus 25%. Wow. Wobei die häufigste, also der Hauptanteil der Todesfälle direkt auf das Schädelhirntrauma zurückzuführen waren in beiden Gruppen. Dennoch muss man sagen, die Ceftriaxon-Gruppe besser abgeschnitten.
Hm. Naja, was heißt denn aber auch auf das Schädelhirntrauma zurückzuführen? Ja. Also ich glaube, wenn da halt jemand stirbt, dann wird man wahrscheinlich auf den Totenschein schreiben.
Schädelhirntrauma, ne? Genau. Genau. Und man muss sagen, das haben sie in der Diskussion dann auch geschrieben, dass man auch bei so neurologischen Patienten schon sieht, dass sozusagen unabhängig von dem Trauma einfach, dass die eine Pneumonie halt das Outcome verschlechtert. Ne? Also das muss man schon sagen. Also 15-25% ist ja schon, ordentlich. Ventilator-Free Days waren auch höher in der Ceftriaxon-Gruppe. Interessanterweise die antibiotikafreien Tage auch an Tag 28. Also da hat man sozusagen durch das Ceftriaxon hat man eben auch hinten raus Antibiotika eingespart, weil man einfach Pneumonie verhindert hat. Genau, und zu den Erregern, das fand ich wiederum allerdings ganz interessant, die sie nachgewiesen habe. Das haben sie dann aufgeschrieben, welche Erreger man gefunden hat in den Gruppen. Da sieht man halt schon, dass in der Ceftriaxon-Gruppe das Erregerspektrum extrem in den gramnegativen Bereich verschoben wurde. Also es sind eigentlich nur Enterobacter, Klebsiellen, E. coli, Pseudomonaden, weiterhin auch Staph aureus und so, waren aber weniger als in der Placebo-Gruppe. Dann muss man sagen, diese Enterobakterien sind natürlich die ESBLs akquirieren und hochregulieren unter Ceftriaxon. Also ich finde das so.
Ich kann fragen, also waren die dann alle resistent gegen Ceftriaxon?
Nee,
oder?
waren sie tatsächlich nicht. Also es gab einen ESBL-Erreger in den klinisch relevanten Isolaten in der Placebo-Gruppe.
Witzig. Okay. Also ja. Gut, ist also, ja auch nur ein, das war, Entschuldigung, das war Einmalgabe, ne? Ich hätte gerade nicht aufgepasst.
Das war eine Einmalgabe.
Ja, genau, okay. Dann ist ja auch nicht die Chance hoch. Oder, ja,
nee, genau. Das, nee.
Dadurch
was dann noch so ein bisschen kommt. Komisch ist irgendwie, Enterokokken wurden hier in 13% als Erreger der WAP aufgeführt. Da muss man ja sagen, also wann Enterokokken an meine Pflanzen, genau, ja, ja. Und auch so, auch der berühmte Erreger Oropharyngeale flora. Also,
wer kennt
ihn nicht?
Nee, also glauben wir nicht, dass Enterokokken oder dass die Oropharyngeale flora Pneumonien auslösen. Eigentlich als Default erstmal nicht, ne?
Ja, genau. Man muss sagen, die Enterokokken waren aber auch alle in der Ceftriaxon-Gruppe nachgewiesen. Also wenn man die jetzt rausnimmt, ist Ceftriaxon sogar noch besser. Noch besser abgeschnitten. Okay. Keine Ahnung. Also ja, man muss sagen, Tag 60 hat sich das alles dann wieder so ein bisschen amortisiert. Also Mortalität, neurologisches Outcome war gleich in beiden Gruppen. Aber die Ceftriaxon-Gruppe war weniger auf Intensivstationen und hatte auch weniger Hospital Exposure, wie man es dann so schön sagt. Nochmal kurz zu den ESBL. Also in den Zentren, die ESBL gescreent haben bei Entry und Exit von der Intensivstation, da gab es in 3% neue ESBL-Kolonisationen rektal in der Ceftriaxon-Gruppe und keinen in der Placebo-Gruppe. Also das muss man schon sagen, da werden resistente Erreger selektioniert. Ne? So, muss man natürlich gucken, ne? Was ist jetzt der individuelle Benefit und der gesellschaftliche, das gesellschaftliche Mishap. Aber also man kann jetzt nicht sagen, dass das ohne Nebenwirkungen und unproblematisch abgeht. Genau, also die Schlussfolgerungen der Autoren sind, glaube ich, total okay, muss man sagen. Also das macht denen schon den Eindruck, dass eine Einmalgabe Ceftriaxon bei diesem Patientenkollektiv, nämlich bei chirurgischen oder neurochirurgischen Patienten, eine gute Auswirkung hat, also eine Beeinflussung durch geringeres WAP-Aufkommen, dadurch geringere kurzfristige Mortalität. Es wurden keine anderen Healthcare-Associated-Infektionen sozusagen erhoben, also ob es jetzt da in der Ceftriaxon-Gruppe mehr oder weniger Katheterinfektionen oder irgendwie was gab, weiß ich nicht, bei einer Einmalgabe ist das jetzt irgendwie nicht zu erwarten, aber das sagen die sozusagen selber. Ich finde, das ist kommt für mich so in die Kategorie wie ein orales Carbapenem. Das ist natürlich gut, aber wenn man jetzt sich überlegt, man gibt jetzt allen chirurgischen oder neurochirurgischen Patienten Ceftriaxon, dann, und man hat tatsächlich nicht strukturiert geguckt, wie viele ESBLs entwickeln sich denn, wie viele resistente Erreger. Und man weiß ja, dass diese Resistenzen über Monate bestehen bleiben. Ne? Also wie viele Infektionen entstehen nach 4-5 Monaten dann eben doch mit resistenten Erregern. Das ist ja alles nicht erhoben worden. Also ich glaube, das muss man sicherlich noch mal mit einem Grain of Salt irgendwie nehmen.
Ja, würde ich auch so denken.
Aber interessantes Vorgehen und ja schon signifikanter Impact, kann man jetzt nicht wegdiskutieren. Ne?
Ja. Muss man, glaube ich, im Blick behalten. Aber ich würde auch denken, dass es noch kein Practice-Changing ist, oder? Also,
nee,
oder
bitte würde ich nicht.
Nicht machen, ja.
Nee.
Na gut, ja, genau. Sehr interessant.
Gut, und dann haben wir ja noch eine zweite Studie, oder wollten wir heute besprechen, zur Prävention der ventilatorassoziierten Pneumonie. Und zwar ist das eine Studie, die bei der Amikacin inhaliert wurde. Das ist die Amikin oder Amikin-Hale. Studie.
Amikin-Hale,
genau.
Cool. Und kannst du noch mal kurz sagen, warum sollte man überhaupt Antibiotika inhalieren? Wir geben die doch sonst immer IV. Was wäre denn sozusagen der Vorteil?
Naja, die Idee dahinter ist ja, dass wir eine höhere Konzentration erreichen, wenn wir das inhalieren, ne, am Ort der Infektion. Das ist ja so die Idee dahinter.
Weniger systemische Nebenwirkungen.
Genau, und natürlich genau, gerade die Amikacin macht ja schon Nebenwirkungen, entweder Ototoxizität oder Nephrotoxizität.
Ja, absolut.
Genau, das ist unsere zweite Studie, die wir heute besprechen wollen. Die ist im Oktober erschienen im New England Journal. Ist letztendlich genau wie die Studie, die Annette auch vorgestellt hat, eine Multicenter-Studie, doppelt verblindet, randomisiert, kontrolliert, und das ist auch eine Überlegenheitsstudie.
Und auch in Frankreich gemacht.
Genau, die ist auch in Frankreich durchgeführt worden, von 2017 bis 2021.
Krass.
Genau, auf 19 Intensivstationen in Frankreich. Und die haben Patienten eingeschlossen, also erwachsene Patienten, wenn sie mindestens 72 Stunden invasiv mechanisch beatmet wurden. Also wenn sie länger beatmet wurden, über 96 Stunden, dann wurden sie schon gar nicht mehr eingeschlossen. Und da ist aber jetzt der große Unterschied zu der Ceftriaxon-Studie, dass die nicht nur jetzt neurochirurgische Patienten eingeschlossen haben, sondern letztendlich mit die Patienten, die aus allen möglichen Gründen auf die Intensivstation aufgenommen worden sind. Die haben das auch nochmal ein bisschen genauer aufgeschlüsselt, und die häufigste Aufnahmediagnose war Infection. Letztendlich ist da jetzt aber nicht genauer aufgedröselt worden, welche Infektion jetzt. Also es wird keine Pneumonie gewesen sein, natürlich nicht, weil sonst wird es der Definition nicht von der WAP entsprechen. Aber das war die häufigste Diagnose. Und die zweite Diagnose war das respiratorische Versagen. Aber auch da ist jetzt nicht näher begründet. Dann sind, also warum das war. Dann sowas wie Cardiac Arrest, aber auch Stroke, Trauma, also Status Epilepticus. Also so ganz unterschiedliches Patienten.
Eigentlich eher so ein pragmatisches Herangehen. Ne? Es setzt sich ja auch so ein bisschen in den Studien zunehmend durch. Ist eigentlich auch ein ganz cooles Design, finde ich. Einfach alle zu nehmen, egal was sie haben. Ne?
Ja. Genau. Genau, und dann gab es noch ein paar Ausschlussgründe. Jetzt, wenn sie eine schwere akute Nierenschädigung hatten, dann wurden sie ausgeschlossen. Oder wenn sie einen schon Tracheostoma hatten.
Okay.
Genau. Und letztendlich war es dann so, genau, wenn sie mindestens 72 Stunden invasiv mechanisch beatmet wurden, wurden sie randomisiert in zwei verschiedene Gruppen. Entweder Placebo oder das inhalative Amikacin, und die wurden 1:1 randomisiert. Und bei dem Amikacin war es so, dass sie eine Dosis bekommen haben von 20 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und das einmal täglich für 3 Tage wieder inhaliert haben. Und die Placebo-Gruppe hat in dieser Zeit mit 0,9%igem Nazel inhaliert, also Natriumchlorid. Und dann haben sie untersucht den primären Endpunkt einmal, das ist die beatmungsassoziierte Pneumonie, bis zum 28. Tag, also vom Beginn der Randomisierung bis zum 28. Tag. Das war der primäre Endpunkt. Und als sekundäre Endpunkte gab es wirklich einen Haufen Endpunkte, auf die ich jetzt gar nicht alle eingehen möchte. Aber unter anderem war es sowas wie die Anzahl der Antibiotikatage, wenn sie dann eine WAP entwickelt haben, oder die Anzahl der Tage auf der Intensivstation generell, dann die Mortalität und so weiter. Also da es gab sehr viele sekundäre Endpunkte. Letztendlich war es dann so, dass sie 850 Patienten einschließen konnten. Das waren 420 in der Amikacin-Gruppe und 430 in der Placebo-Gruppe. Und bereits aber zum Zeitpunkt der Randomisierung erhielten schon 78% der Patienten systemische Antibiotikatherapie. Macht ja jetzt auch wieder Sinn, die sind ja die meisten der Infektionen auf der Intensivstation gewesen. Genau, und dann hat man sich angeguckt, okay, wer entwickelt von denen eine WAP und wer nicht. Und das wurde natürlich auch vorher wieder definiert, was ist überhaupt eine WAP? Und da war es so, dass sie auch eine positive Kultur brauchten für einen Erreger. Und zwei weitere Symptome oder Veränderungen, das ist einmal die Leukozytose, Leukopenie, Fieber, purulentes Sekret und ein neues Infiltrat im Röntgenbild. Also das hatten wir jetzt ja schon ausführlich diskutiert heute, dass es einfach schwierig ist, überhaupt eine WAP zu diagnostizieren. Letztendlich ist es dann abhängig gewesen von den Ärzten vor Ort, die diese WAP diagnostiziert haben. So, zu den weiteren Ergebnissen. Nach 28 Tagen Follow-up war es dann so, dass bei 62% in der Amikacin-Gruppe und bei 95% in der Placebo-Gruppe eine beatmungsassoziierte Pneumonie aufgetreten ist, also als primärer Endpunkt. Das waren 25% in der Amikazin-Gruppe und 22% in der Placebo-Gruppe. Das ist ein signifikantes Ergebnis gewesen für die Amikazin-Gruppe, dass sie die VAP sozusagen verhindert. Genau, und die ersten Episoden von diesen beatmungsassoziierten Pneumonien traten nach der Randomisierung in Median von 10 Tagen in der Amikazin-Gruppe auf und von 9 Tagen in der Placebo-Gruppe, also in der Placebo-Gruppe etwas früher. Hinsichtlich der Safety, also schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, traten ungefähr in beiden Gruppen gleich viel auf. Also bei 7 in der Amikazin-Gruppe und bei 4 Patienten in der Placebo-Gruppe, das war nicht signifikant. Alle weiteren Endpunkte, die sekundären Endpunkte, zeigen sich eigentlich nicht als signifikant. Was auffällig war, ist, dass die sollten ja alle Erregernachweise haben, damit sie so per Definition eine VAP hatten, dass in der Gruppe der Placebo-Gruppe die Erreger deutlich häufiger amikazinsensibel waren als in der Amikazin-Gruppe. Also das ist das Einzige, was sich noch differenzierte. Aber sonst gab es keine Unterschiede in der Liegedauer jetzt auf den Intensivstationen oder Gabe von intravenösen Antiinfektiva. Also da gab es keine.
Wie würdet ihr das werten? War das eine Resistenzbildung gegen das Amikazin schon oder weil das dann irgendwie später diagnostiziert wurde? Oder war das bevor, also war die Diagnostik die mikrobiologische Voreinleitung der Amikazintherapie und es war nur Zufall?
Nee, das war nach. Das ist sozusagen in den Kulturen nachgewiesen worden, nach Einleitung der inhalativen Therapie.
Okay.
Ja, ich glaube, das macht ja total Sinn. Das sieht man ja auch bei den CF-Patienten. Die inhalieren ja häufig auch mit Aminoglykosiden so als Therapie. Und die haben
Suppression.
Ja, als Suppression. Und da sieht man das ja auch, dass die dann am Aminoglykosid resistent werden. Also das,
ja. Und letztendlich ist es aber so, was auffällig war in dieser Studie, dass die Inzidenz von den beatmungsassoziierten Pneumonien deutlich höher war, als sie erwartet haben. Die haben irgendwie geschätzt um die 12%. Die lag aber hier bei 22%. Also deutlich höher.
Ja. Ich finde es total spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Prophylaxe-Studien, weil, also ich finde es ja schon, das ist ja schon überzeugend, in allen Studien signifikant weniger, aber ich habe echt so ein bisschen Angst, was wartet da irgendwie downstream auf uns, ne? Und ist es wirklich jetzt vielleicht eine Verschiebung des Problems ein paar Wochen weiter? Auch in dieser Zeftriaxon-Studie, diese Mortalitätsunterschiede haben sich ja amortisiert irgendwie nach 60 Tagen, ne? Da sind dann wieder alle irgendwie gleich viel gestorben. Ja. Also,
Auf der anderen Seite, ich finde, das ist jetzt dann, also sehe ich genauso, man braucht jetzt Langzeitdaten, aber die muss man jetzt auch echt erheben, weil sozusagen, ich meine, es gibt andere Dinge wie perioperative Antibiotika-Prophylaxe, da gibt es auch sehr, sehr gute Daten, dass man es auf jeden Fall machen muss.
Absolut.
Von daher, ja, vielleicht denken wir da in 10 Jahren auch so drüber, wie konnten wir da kein Antibiotikum geben?
Ja, nee, absolut.
Wer weiß,
absolut,
ne?
Finde ich,
wer
weiß.
Aber es macht einem doch immer Bauchschmerzen, finde ich, ne? Wenn man Antibiotika prophylaktisch einsetzt, finde ich.
ABS-Herz blutet immer ein bisschen.
Ja, genau.
Ja, aber natürlich, klar, aber wenn man natürlich dann irgendwie down the road dann wieder Antibiotika spart und so, also das ich finde es echt, also total interessant und ich glaube auch, also ich finde die ersten Daten jetzt auch nicht unüberzeugend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube auch, man muss das jetzt einfach in großen Kollektiv, irgendwer muss es halt untersuchen, wie es immer so ist. War auch der Tenor von der ESC mit Global, ja, we need more trials, um das jetzt irgendwie wirklich festzuklopfen, ne? Ja.
Ja. Sag mal ganz kurz, du hattest schon jetzt eine Nebenwirkung in Anführungsstrichen von einem inhalativen Amikazin, nämlich die Resistenzwirkung berichtet, aber sozusagen habe ich es gerade verpasst, aber systemische Nebenwirkungen, also jetzt Nephrotoxizität, Ototoxizität, spielt da keine Rolle, weil es nur inhaliert ist, oder?
Also da haben die jetzt nichts zu gesagt. Mhm. Also doch, nee, das ist kaum Unterschied. Ich sehe es ja, Entschuldigung, akutes Nierenversagen. Ne?
Genau.
Also es ist zum Beispiel. Ja. Also die waren ja vorher schon ausgeschlossen, die einen wirklichen akutes Nierenversagen schon vorher hatten, wurden ja nicht mit randomisiert, muss man sagen. Aber letztendlich, ob das jetzt wirklich die Ursache war, ist dann auch wieder die Frage.
Ich dachte nur, weil das ist ja potenziell jetzt alles ein älteres Patientenklientel gewesen, als jetzt unsere CF-Patientinnen, die tendenziell eher jünger und nierengesunder sind. Genau, dass wir bei denen sozusagen keine Nephrotox sehen, wundert mich nicht so doll, wenn die das inhalieren. Aber genau, das ist ja eigentlich beruhigend, dass es bei denen jetzt bei den älteren Vorerkrankten nicht so ein
Problem. Ja, also ich finde, Ja, aber man muss halt sagen, das mittlere Alter war so 62, ne? Also bei den eingeschlossenen Patienten. Ich finde das jetzt gar nicht so alt.
Stimmt.
Wenn man sich sonst so unser Patienten kollektiv
anguckt, oder? Stimmt.
Also auf der Intensivstation, muss ich mal ehrlich sagen. Hat mich ehrlich gesagt auch gewundert, dass die so
das stimmt.
Jung sind.
Ja. Naja, noch ein bisschen älter als die durchschnittliche CF-Patientin, aber auch. Ne?
Ja. Ja, das natürlich, aber...
Sehr schön. Das war doch, it's a wrap, oder? Jetzt machen wir aber Fundstücke, oder? Würde ich sagen. Der Woche?
Sehr gut.
Ja. Fundstücke der Woche? Sehr gut. Soll ich anfangen? Ich habe
unbedingt.
Eins. Ja, fang du mal.
Und zwar, ich bin ja großer Freund von so Fernsehsendungen, die nah oder über der Grenze zum Fremdschämen sind. Sowas wie Jerks und die Discounter. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Bestimmt. Und ich habe was Neues jetzt gestern empfohlen bekommen und schon die ersten drei Folgen gesehen. Es ist großartig und es läuft bei ZDF Neo und nennt sich Doppelhaushälfte. Also es ist auch sehr, sehr schön. Es ist eine deutsche Sendung. Super. Sehr amüsant. Also es ist nicht ganz so hart wie Jerks, finde ich. Also das tut meinem ja wirklich weh. Aber es ist auch lustig. Sehr lustig. Es geht um so ein Pärchen aus Berlin mit einer Teenager-Tochter, die irgendwie aufs Land in Brandenburg in eine Doppelhaushälfte ziehen. Und sie ist so iranischer Abstammung. Seine Eltern kommen aus Saire, glaube ich, oder so. Und dann schön in Brandenburg auf dem Land. Aber die Nachbarin ist, also das ist also sehr lustig. Sehr lustig. Okay.
Das klingt
ganz amüsant.
Gut. Das klingt ganz gut. Ja, ich habe mir einen Flyer mitgenommen von der schönen ESCMID-Konferenz für microfungi.net, Free Online-Course for Teaching Diagnosis of Fungal Infections Using Microscopy and Histology. Und das will ich mir auf jeden Fall mal angucken, weil das ist ja doch sonst, ich gucke ja sehr selten durchs Mikroskop in meinem klinischen Alltag und ich habe immer das Gefühl, da würde ich gerne noch was lernen. Deswegen ist es jetzt ein Fundstück, was ich noch nicht selber ausprobiert habe, aber da will ich auf jeden Fall gerne mal reingucken.
Cool. Sehr schön. Und Pilze sehen auch so schön aus, finde ich immer, ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das war übrigens auch cool bei ESCMID, da gab es echt so schöne, so eine Art-Section.
Ja.
Ist leider, glaube ich, nicht online.
Ich habe das Buch in Barcelona vergessen. Ich habe es extra gekauft. Ja. Okay. Na gut.
Ja, ich habe heute noch, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen gesucht, was ich empfehlen kann, aber ich empfehle mal ein Kochbuch. Und zwar habe ich eins nämlich jetzt geschenkt bekommen von Otto Lengi. Den kennt ihr wahrscheinlich beide. Und auch die Hörer und Hörerinnen. Ich habe das Test Kitchen geschenkt bekommen. Ich habe schon das erste gekocht und es war wirklich sehr lecker. Und die Bilder sehen sehr gut aus. Also ich kann dieses Kochbuch schon empfehlen.
Cool.
Genau. Sehr gut. Ja, ich glaube, dann haben wir es für heute zusammengebracht mit drei guten Fundstücken und einer guten Episode. Und dann hoffen wir, dass wir uns bald wieder hören, nicht wahr? In dieser Runde und in diesem HörerInnenkreis.
Sehr schön.
Einen schönen Abend wünsche ich euch.
Tschüss.
Bald. Tschüss.